Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem mondänen Wien. 11. Staffel, Folge 10.
Ich bin der Harald.
Und ich bin der Markus.
Wir reden hier über Pen & Paper Erzählrollenspiele.
Und heute im Speziellen über World Building Games.
So, wir haben ein kleines, gar nicht so kleines, hausmeisterliches Thema heute, oder?
Ja, es ist eigentlich unser größtes neben dem Podcast, nämlich die 3W6 Con live in Wien 2024.
Richtig. Dieses Jahr von Freitag, dem 23. August bis Sonntag, dem 25. August freuen wir uns wieder riesig, euch willkommen zu heißen und viele, viele coole neue Spiele mit euch zu spielen und einfach Spaß am Rollenspielen zu haben.
Wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, dann ist hier und heute, wenn ihr den Podcast am ersten Tag des Erscheinens hört, heute der Tag, an dem ihr Tickets kaufen könnt, also am 10. April ab 19 Uhr kriegt ihr Tickets. Alle Patrons, die uns ab Level 2 unterstützen, erhalten wie immer 50% Rabatt mit einem Code, den wir euch auf Patreon schicken. Alle anderen können ab Mittwoch, dem 17. April ab 19 Uhr Tickets erwerben. Wir haben insgesamt Platz für circa 60 mit ein bisschen Biegen und Brechen 70 Personen. Das bedeutet, wenn ihr gerne kommen möchtet, dann sichert euch gerne die Tickets früh.
Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um unseren Gaststar zu reden?
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall darüber reden, dass wir wieder einen Gaststar haben und bei anderer Gelegenheit. Vielleicht laden wir die Person auch nochmal schnell ein, um es in einem kleinen Special anzukündigen, wer es ist. Aber wir haben zum dritten Mal definitiv wieder jemanden aus Nordamerika eingeladen und unsere Heldinnen und Helden von Patreon haben dieses Flugticket finanziert und wir werden wieder wen da haben, die mit uns ihre eigenen Spiele spielt, Dinge vorstellt und beim Podcast am Samstagabend dabei ist.
Yeah, let's tease it. Ich merke so ein bisschen, dass unsere bisher Genre- oder Setting-Folgen allgemeiner werden, oder?
Kann man so sagen, beziehungsweise wir gehen ja generell gerne auf die Meta-Ebene, also ist es hin und wieder auch sinnvoll, auf die Spiele-Meta-Ebene zu gehen. Wenn es um ein Spiel geht wie In This World von Ben Robbins, das wir mit dieser Miniserie behandeln wollen, ich würde mal sagen, das ist nicht mal ein Rollenspiel. Es ist sogar in der Peripherie eines Story-Games und was es ganz klar ist, wie der Titel schon sagt, ist es ein Spiel, wo man viele, viele, nicht nur eine, sondern viele Welten erschafft. Und das ist ja nicht das erste Spiel von ihm, das das tut. Und es ist auch nicht das einzige Spiel, das das will. Insofern ist es mal sinnvoll, dass wir über diese Spiele reden.
Ja, absolut. Und vor allem, ich fand auch in der Vorbereitung zur Folge spannend, eben darüber nachzudenken, wo hier die Abgrenzungen liegen. Was ist Weltenbau? Wann macht man Weltenbau? In welchem Ausmaß macht man Weltenbau? Weil so aus dem Bauch heraus fühlt es sich ja gerade bei Erzählrollenspielen an, als ob Weltenbau irgendwie ständig vorkommt.
Ja, wir können eh gleich anfangen mit der Abgrenzung oder der Eingrenzung unseres Themas heute, weil Weltenbau ist ja ein Thema, das nicht neu ist fürs Rollenspiel. Weltenbau gibt es seit den Anfängen vor 50 Jahren des Rollenspiels. Das war nur in der traditionellen Version des Rollenspiels immer die Verantwortung der Spielleitung, beziehungsweise du kannst es natürlich auch an professionelle AutorInnen delegieren, indem du halt ein Settingband kaufst oder ein Spiel spielst wie das Schwarze Auge, wo die Welt schon mit eingebacken ist ins System. Aber ich glaube, das ist eine andere Sorte von Weltenbau. Einerseits findet es sozusagen außerhalb des Spiels statt oder ist ein Teil des Spiels, wo du mit dir alleine, vielleicht noch mit jemand anderen, mit dem du sprichst, eine Welt baust. Und der Fokus ist auch ein bisschen anders, weil du willst halt eine Welt haben für ein Spiel, das sehr stark auf die Erkundung dieser Welt als realem Platz, als simulierten realem Platz ausgerichtet ist. Das heißt, du möchtest eine konsistente Welt haben, eine stimmige Welt, auch eine vollständige Welt haben. Und das ist so etwas, was halt die Spielleitung traditionellerweise im stillen Kämmerlein macht als Vorbereitung für das Spiel.
Ja, wobei ich es da schon auch immer faszinierend fand, dass es in meinen Augen dieses Spannungsfeld gibt zwischen, also denkst du dir sozusagen kleinteilig was über die Welt aus oder denkst du dir die Welt im Großen aus? Und das ist ja genau das, was du auch jetzt vorhin gemeint hast mit, du kannst dir quasi eine Welt, die sich professionelle Autoren erdacht haben, holen. Genauso wie du ja auch Welten basierend auf existierenden anderen IPs, also Dresden Files wäre so ein Beispiel. Ja. Das ist eine Welt, die sich nicht die Rollenspielautoren ausgedacht haben, sondern die halt auf einem Roman basiert. Aber die Aufgabe, sich eine komplette Welt aus dem Nichts auszudenken, in der du dann interessante Sachen spielen kannst, versus eine existierende Welt zu nehmen und in der zusätzliche Details sich auszudenken und zu schaffen. Also das wäre aus meiner Perspektive so das klassische D&D. Du hast halt irgendeine vorgegebene Setting oder eine vorgegebene Welt eigentlich und innerhalb der suchst du dir dann deine Nische, in der du deine Geschichte erzählen willst und daher findest du halt neue Sachen dazu. Es sind, glaube ich, schon sehr unterschiedliche kreative Kompetenzen, die du brauchst.
Ja, also ich glaube, das Ausgestalten der Details im Spiel ist sowieso auch schon immer Teil des Rollenspiels gewesen. Und lustigerweise, wenn du dich erinnerst, damals an die Einführung von Splittermond, das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich mich auskenne, aber ich erinnere mich an die Promotion damals und da war es Teil der Werbung für dieses Spiel, das ja als Alternative zu DSA präsentiert wurde, dass du weiße Flecken auf der Landkarte hast, die bewusst gesetzt werden und wo der Verlag auch versprochen hat, dass die nie gefüllt werden. Weil diese Idee, jeder Weiler in der Welt des schwarzen Auges in Aventurien ist ausformuliert und wenn du ihn nicht kennst, dann weißt du was nicht. Und wenn jemand der Spielleitung eine Frage stellt, dann musst du Fakten wissen, statt Dinge erfinden.
Ja, das finde ich ja auch schon wieder faszinierend. Das habe ich mich immer so ein bisschen bei DSA gefragt, weil zumindest meiner Erfahrung nach ist DSA das einzige Rollenspiel, das dermaßen detailliert ist in seinem Setting und seinem Worldbuilding. Und je länger das läuft und je detaillierter es wird, desto schwieriger finde ich es ja, Geschichten darin zu erzählen. Weil es geht ja dann mehr darum, dass du quasi die richtigen Fakten findest, die du miteinander verbinden kannst, und um daraus eine interessante Geschichte zu machen. Und das macht das Geschichtenerzählen immer schwieriger. Also zusammengefasst würde ich mal behaupten, dass Worldbuilding und Geschichtenerzählen sehr eng miteinander verwoben sind und eben, so wie du sagst, in allen Rollenspielen in der einen oder anderen Form vorkommen. Die interessante Frage ist nur, in welcher Form.
Ja, und da möchte ich auf dein Dresden Files Beispiel zurückkommen, weil Fate hat da schon was Interessantes gemacht in Sachen kollaboratives Worldbuilding oder so ausgedehnte Session Zero. Fate hat auf jeden Fall mal gesagt, Teil des Worldbuildings kommt zumindest am Anfang des Spiels als kollaborative Aktivität der Spielrunde an den Tisch. Und bei Dresden Files war es ja auch so, dass du wirklich deine eigene Stadt, oder zumindest in der ersten Edition, dass du bewusst nicht in Chicago, es ist Chicago, oder?
Ja.
Die Originalstadt, ja. Sorry, schon länger her, seit ich die Bücher gelesen habe. Dass du nicht in Chicago spielst, sondern normalerweise deine eigene Stadt erschaffst mit deinen eigenen Orten und so weiter. Vielleicht kannst du, hast mehr gespielt in dem Bereich, kannst du was davon erzählen?
Ja, es ist, ich finde Dresden Files und Fate insofern ein sehr faszinierendes Beispiel, weil es für mich rückblickend so ein offensichtliches Nano-Net, genau so macht man das, wenn man gemeinsam mit dem Tisch Setting bauen will. Nämlich auch im Speziellen, um die sozusagen Bedürfnisse und die Ideen von allen abzuholen. Das heißt, es hat jeder seine Möglichkeit, Input zu liefern und mit dem Input die Welt zu gestalten und zu sagen, das fände ich spannend, wenn es das gäbe in der Welt und wenn das ein Teil von unserer Geschichte wird. Und natürlich auch die Möglichkeit, weil es ja Fate ist, das mit den eigenen Aspekten und so weiter zu verknüpfen. Das heißt also, du hast eigentlich einen sehr starken Ansatz, der sagt, wir wollen nicht, dass sich die Spielleitung das Setting komplett alleine im stillen Kämmerchen ausdenkt und dann einfach den Spielpersonen eine Welt zum drin spazieren gehen anbietet, sondern wir wollen, dass wir gemeinsam festlegen, was sind die Eckpfeiler, die wir alle spannend finden, die wir gerne im Spiel drin hätten, die das Buy-in und den Enthusiasmus für die Geschichte auch erhöhen. Und ich kann mich erinnern, damals, wie ich das erste Mal gemacht habe, war das irgendwie so, ja, interessant, ja, kann man so natürlich auch machen, bin mir nicht ganz sicher, was der große Vorteil ist. Aber aus heutiger Perspektive ist es halt so ein offensichtliches Ding, nämlich auch in der Art, dass ganz, ganz viele Erzählrollenspiele das ja auch so machen. Es fühlt sich an nach so einer 0815-Technik, die halt mittlerweile in jedem Erzählrollenspiel drin ist, dass du dich in der Session Zero hinsetzt und so ein paar Details festlegst, die das Spiel einfach nicht vorgibt, die aber notwendig sind, damit du darin eine Geschichte erzählen kannst und die halt alle gemeinsam an einen Strang ziehen lassen soll.
Was bei Fate schon speziell ist, ist diese Idee des Fate-Fraktals, also die Idee, dass alles ein Charakter mit Aspekten ist, was natürlich dann sich besonders dazu eignet zu sagen, wir legen hier Orte in der Stadt fest, die mit meinem Charakter harmonieren, die Anspielorte sind für unsere Stories, Fraktionen fest, NSCs fest. Und so wie du das angehst, ist natürlich auch wesentlich sinnvoller, das gemeinsam zu machen, als dass diese ganzen Fraktionen und Orte und NSCs von vornherein durch die Spielleitung festgelegt werden.
Ja, wobei ich mich erinnern kann, dass man damals gedacht habe, eigentlich wäre das auch so eine aufgelegte Sache, wenn sich der Spielleiter oder die Spielleiterin es alleine ausdenkt, dann auch gleich die Charaktere dazu auszudenken, die in das hineinslotten. Und ich kann mich erinnern, dass das damals so dieses, ja, das wird dann wahrscheinlich recht stimmig sein, aber wer will das schon, dass er nicht seinen eigenen Charakter macht, sondern sich so einen existierenden Pre-Chan-Charakter aussucht. Und auch das ist so ein Ding, wo ich mir aus heutiger Perspektive denke, ja, warum nicht? Kann durchaus auch gut funktionieren.
Ja, wie du gesagt hast, in Erzählrollenspielen wie zum Beispiel PBTA ist es vollkommen normal, dass du nicht nur in der Session Zero, sondern eigentlich durchgehend Fragen zum Setting beantwortest, Fragen zur Welt beantwortest und dadurch die Welt befüllst. Aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen so, dass du vor allem bei PBTA ja immer nur so viel Welt befüllst, wie du gerade zum Spielen brauchst und wie es das Spiel braucht.
Ich glaube, dass das in Wirklichkeit auch in traditionellen Rollenspielen so ist. Und gerade in letzter Zeit, wo ich mehr mit traditionellen rollenspielleitenden Personen rede, wie die ihre Spiele so machen, fällt mir einfach auch auf, dass dieser Unterschied zwischen, also diese von PBTA so salopp formulierte, gibt manchmal die Entscheidungsgewalt einfach ab. Ja, so quasi, wenn dich ein Spieler oder eine Spielerin fragt, wie ist das, dann sagst du einfach, sag du mir, wie es ist. Ja, macht halt so einen riesen Unterschied. Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht die Prämisse ist, unter der du dein Spiel spielst, dann gehst du davon aus, dass alle Fragen, die an die Spielleitung gestellt werden, von der Spielleitung auch beantwortet werden können müssen. Und im Normalfall kannst du dir nicht genug im Vorfeld überlegen, um alle Fragen zu beantworten, die daherkommen können. Das heißt, du musst dann improvisieren. Und dann fängt es auch so quasi organisatorisch an, schwierig zu werden. Weil was auch immer du jetzt gerade improvisierst, musst du dann auch irgendwie in den Rest deiner Ideen hineinslotten, so dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Also ja, ich finde da sozusagen den Erzählerrollenspielansatz zu sagen, eben wir denken uns ein absolutes Minimum aus, was halt notwendig ist, damit die Story gerade funktioniert und wir machen das alle gemeinschaftlich und es ist auch so ein bisschen fuzzy, ja, also wenn die Details nicht perfekt zusammenpassen, ist es auch egal, solange die Story irgendwie schlüssig ist und Spaß macht, macht sowas halt viel, viel einfacher.
Aber es ist ja nicht so, dass es nur Details sind, es ist ja oft auch so, dass du angehalten bist, zum Beispiel in Dungeon World zu fragen, wenn du jetzt keinen Zwerg in der Gruppe hast, die Gruppe zu fragen, gibt es denn eigentlich Zwerge in dieser Welt? Und wenn ja, wie sind die so? Und ja, das bestimmt das schon stark dann auch die Ausrichtung der Kampagne oder mögliche Themen, die vorkommen können oder nicht.
Ja. Und trotzdem habe ich bei Erzählerrollenspielen immer das Gefühl, dass das tatsächlich mehr so ein Detailding ist. Wenn niemand in der Gruppe einen Zwerg spielt und das Abenteuer sich nicht auf Zwergen aufhängt, weil in dem Moment, das kann ja auch passieren, dass in dem Moment sagt, gibt's Zwerge bei uns? Und dann sagt jemand, ja, aber die sind was weiß ich was. Und das finden alle eine urgeile Idee. Und deswegen hängt sich jetzt das Abenteuer daran auf. Dann wird's natürlich total ein integraler Bestandteil. Aber es kann auch sein, dass eine Antwort kommt, wo alle sagen, ja, macht Sinn. Aber es kommen trotzdem keine Zwerge vor im Abenteuer, weil das niemand jetzt so spannend findet, dass er es einbauen will. Dann war es wieder ein Detail und weniger Worldbuilding. Sehr fließend.
Ja, apropos fließend, da gibt es auch diesen Übergang hin zu den Worldbuilding-Spielen. Wir haben ja in der letzten Staffel 10, in der Folge 8, über Legacy Life Among the Ruins gesprochen, das ein PBTA-Spiel ist, wo du aber bewusst immer wieder rauszoomst und reinzoomst, wo du immer mal wieder auch so Gott spielst und sagst, okay, wie verändert das, was wir jetzt gemacht haben, die gesamte Welt, wie macht das mehr oder weniger Apokalypse, was wir gerade getan haben, oder wie gibt es auch äußere Faktoren, und dann zoomen wir wieder rein und springen in Charaktere rein, was etwas ist, was wir dann gleich bei den Spielen, die wir heute eigentlich besprechen wollen, auch wieder sehen, aber es ist halt auch sehr, sehr viel Rollenspiel, also man sieht, die Abgrenzung ist auch nicht vollständig.
Ja, voll. Und ich glaube auch, dass dieses Zooming in Wirklichkeit so eins der zentralen Charakteristika ist. Also du kannst natürlich eine spielerische Methode in den Raum stellen, mit der du kollaborativ oder alleine durch Auswürfeln eine Welt zusammenbasteln kannst. Aber wenn du nur Welt bastelst und nie in sozusagen das Mikrolevel der Charakterinteraktion, des Charakterdramas gehst, dann habe ich auch immer das Gefühl, dass das so ein bisschen, also es ist schon ein Spiel, aber es ist dann für mich nicht ganz ein Erzählerrollenspiel. Es ist dann wahrscheinlich nur ein Erzählspiel. Und viele von den Spielen, die wir da jetzt heute besprechen werden, versuchen das ja auch explizit. Also diesen Zoom von Makro-Level, die ganze Welt, auf Micro-Level, was tut das mit den Charakteren? Was ist das Interpersonal Drama hier? Versucht diesen Zoom ja auch hinzukriegen. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach all diese Spiele so ein bisschen unterscheidet, wie sie diesen Zoom machen und wie gut das funktioniert.
Also wie ich jetzt die Spiele, wo wir heute kurz durchrauschen wollen durch die Spiele, definieren würde, ist, es sind Spiele, wo das Spielziel ist, dass du eine Welt aufbaust und ihre Geschichte und ihre Details erkundest während des Spiels. Mehr willst du nicht erreichen normalerweise. Auch da sind die Übergänge fließend. Aber es ist so ein bisschen wie beim Brettspiel. Ja, es gibt Spiele, wo du ein Deck baust, aber es gibt halt auch ein Deckbuilding-Spiel, wo Dominion, wo das Spielziel ist, wo du das während des Spiels machst. Währenddem, wenn du Magic spielst, du das Deck vor dem Spiel baust. Also das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, dass es um dieses Aufbauen der Landkarte oder der Geschichte der Welt geht.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ist es so quasi ein initiales Setup-Ding oder ist es so ein begleitender Prozess, über den gesamten Verlauf des Spiels relevant ist?
Ja. Und der Uropa von dem Ganzen, wo, glaube ich, alle Spiele, die wir heute anschauen, sich darauf beziehen in irgendeiner Art und Weise, ist natürlich Microscope von 2011, das ebenfalls von Ben Robbins ist, mit dem wir dann in der übernächsten Folge sprechen werden. Und was ist es für ein Spiel? Letztlich geht es darum, die epische Geschichte einer bestimmten Welt zu erzählen. Hast du es schon mal gespielt?
Ich habe es einmal gespielt, ja.
Ja, ich auch. Es steht auch da, ich habe es heute auch nochmal durchgelesen. Ganz kurz erklärt, du einigst dich in deiner Runde mal darauf, ist übrigens ein spielleiterloses Spiel, in deiner Runde darauf, welche Art von epischer Geschichte du erzählen möchtest, das ist Big Picture. Und dann, was ich sehr spannend finde, ist, dass du quasi den ersten Moment der Geschichte, die du erzählen möchtest, und den letzten Moment der Geschichte, die du erzählen möchtest, also die Bookends, definierst den Anfang und das Ende. Das sind dann jeweils so Perioden und jede Periode kann hell oder dunkel sein. Und dann ist eigentlich das Ziel des Spiels oder der Ablauf des Spiels, dass du nach und nach neue Perioden dazwischen legst und oder zu den Perioden Ereignisse darunter legst. Und die unterste Ebene ist, dann sagst, okay, bei den Ereignissen spielen wir jetzt eine gewisse Szene aus. Die Runde funktioniert so, wenn du dran bist, kannst du einen Fokus wählen. Das ist also das Thema, um das es gerade gehen soll. Zum Beispiel ein bestimmter Konflikt in dieser Welt. Dann, wenn du dran bist, kannst du jeweils entweder eine Periode, ein Ereignis oder eine Szene erstellen. Und wenn du gerade dran bist, kannst du zwei davon erstellen. Und dann gehst du einmal rundherum, bleibst bei diesem Fokus und jede Person macht dann eines von diesen drei Dingen. Wenn du eine Szene erstellst, dann spielst du die auch aus. Und so entsteht dann über mehrere Runden eine Welt in immer mehr Detail, also auf diesen drei Ebenen. Ebenfalls interessant ist, dass es kein definiertes Ende gibt. Also es ist nicht das Ziel, dass du jetzt auf das Ende der Geschichte hinspielst, das du am Anfang definiert hast, sondern du einigst dich einfach darauf, okay, wir haben jetzt eigentlich genug erfahren über die Welt oder nicht, wir spielen noch eine Runde und das ist im Wesentlichen Microscope. Es gibt dann auch noch ein paar andere Spiele von Ben Robbins, die ja mit unterschiedlichen Vorzeichen ähnlich funktionieren, wie zum Beispiel Kingdom, wo du aber stärker die Charaktere drin hast und stärker so auf einen kleineren Ort fokussierst. Aber Microscope ist, aus meiner Sicht, hat dieses Weltenerstellen als Spiel und rein und raus zoomen als Modus mal definiert.
Ja, voll. Und weil du vorhin auch gesagt hast, der Großvater dieser Art von Spiele, das ist für mich auch genau das, was in Microscope für mich so spürbar war. Vermutlich auch einfach, weil ich es eben nicht 2011 zum ersten Mal gespielt habe, sondern ein paar Jahre später. Und das ist, dass dieses Zooming in die Szenen für mich nicht ganz smooth war. Das ist so, ich finde, du kannst mit Microscope total interessanten Weltenbau machen, aber ich fühle mich bei den Szenen so ein bisschen verloren. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sich die weiteren Spiele anschaut, die er schreibt, dass das auch irgendwie so eins der Kernthemen ist, mit denen er sich in all diesen Spielen beschäftigt. Also dieses, wie kannst du dieses Zooming gut hinkriegen? Wie kannst du dafür sorgen, dass sozusagen also ich habe das Gefühl, die Makroebene hat er immer gut im Griff gehabt, aber die Makroebene und den Übergang in die Makroebene, da feilt er schon seit einigen Spielen dran. Und es wird auch gefühlt immer besser und immer spannender. Und deswegen fand ich es dann auch so faszinierend zu sehen, dass danach noch weitere Spiele in quasi diesem Genre kommen, was andere Leute für andere Ideen haben, wie du diesen Übergang hinkriegst.
Und wir hören dann auch in zwei Folgen Ben Robbins eigenen Take zu dem Thema. 13 Jahre nachdem das Spiel erschienen ist. War ganz interessant. Ist ein sehr selbstkritischer Mensch.
Deswegen ist sein Spiel auch immer besser.
Genau, so soll es sein. Nur ein Jahr später ist dann ein ruhiges Jahr von Avery Alder erschienen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, und zwar in der 5. Staffel, ist bei auch schon eine Weile her, Folge 9. Was ist ein ruhiges Jahr oder The Quiet Year? Man spielt eine Gemeinschaft nach einem Krieg und vor einem möglichen Untergang. Also es ist gewissermaßen post- und prä-apokalyptisch, aber du spielst immer genau diese 52 Wochen und eine Woche ist eine Runde. Am Anfang machst du sehr, sehr wenig Worldbuilding. Du sagst mehr oder weniger nur, ja, das ist so die Sorte Dorf, in dem wir gerade spielen, und welche Ressourcen haben wir als Mangel definiert und welche eine Ressource haben wir im Überfluss. Und dann ziehst du nur, wenn du dran bist, jeweils eine Karte mit einem Prompt, also da passieren Dinge. Ja, also es gibt immer eine Sache, eine Provokation, auf die du reagieren musst. Und dann kannst du eine von drei Dingen machen. Entweder du machst eine Entdeckung, das heißt, du ergänzt die Karte durch etwas, was die Gemeinschaft hier entdeckt. Du kannst eine Diskussion führen, was eine sehr ritualisierte Form des Argumenteäußerns zu einem bestimmten Thema ist. Oder du kannst ein Projekt starten, was dann über mehrere Wochen entwickelt, weiterentwickelt wird, bis es halt fertig ist. Bis zu dem Punkt, wo du die letzte Karte im Spiel ziehst. Ja, ich muss mich korrigieren, das muss nicht die 52. Woche sein, das kann durch das Mischen auch ein bisschen früher sein, wo dann die sogenannten Frosthirten kommen und die Apokalypse einmal mehr über das Dorf hineinbricht. Ich glaube, dieses Spiel haben wir ein, zweimal mehr gespielt, also ich jedenfalls.
Mhm. Aber auch da für mich total faszinierend zu beobachten. Ich hätte damals, wie ich das erste Mal ein ruhiges Jahr gespielt habe, das nicht so formulieren können. Aber jetzt, wo ich mehr Spiele von Avery Alder gespielt habe und mehr Zeit ins Land gezogen ist, habe ich das Gefühl, dass bei Avery der Fokus immer schon mehr auf dem Community-Thema als auf dem, jetzt blöd ausgedrückt, geografischen Weltthema gelegen hat. Also die Karte, die du in ein ruhiges Jahr zeichnest, ist ja auch mehr irgendwie so ein Erinnerungswerkzeug an Dinge, die in und mit der Community passieren, und weniger tatsächlich so eine geografisch akkurate Karte, die du versuchst zu produzieren. Und auch in ihren späteren Spielen, finde ich, ist das bemerkbar, dass sozusagen mit jedem weiteren Spiel, das kam, ist dieser Fokus auf Community immer wieder da gewesen und manchmal auch verstärkt worden. Und dementsprechend ist für mich ein ruhiges Jahr und Microscope beides ganz offensichtliche Contender in diesem Genre Worldbuilding Games, aber mit unterschiedlichem Fokus. Das finde ich sehr spannend.
Ja, in Microscope haben wir gar nicht gesagt, aber da gibt es gar keine Landkarte, da gibt es nur diese Themen. Du bewegst dich eigentlich durch die Geschichte weniger als durch die Geografie dieser Welt.
Also eigentlich durch die Geschichte mehr als durch die Geografie, oder?
Ja, genau. Was auch noch spannend ist, in ein ruhiges Jahr, ist, dass du keine Charaktere hast. Mhm. Also das wird am Anfang auch im Buch ganz gut beschrieben, dass du so eine Art, ja, du hast eine Rolle, dass du eine Repräsentant in dieser Gemeinschaft bist, aber so ein bisschen kollektiv. Du springst nicht in Charaktere hinein und übernimmst deren Stimme und spielst Szenen, sondern du bist so ein Wir. Ja, und hast aber auch Meinungen und kannst Seiten einnehmen. Und das ist total interessant, ein Rollenspiel zu haben, wo du eigentlich keine Rolle spielst.
Ja, und vor allem nämlich auch, weil es ja, also es gibt auch so eine interessante Form von Spotlight-Management. Wenn du dran bist, dürfen dir die anderen quasi nicht reinreden, aber sie dürfen Stimmungslaute machen. Also sie dürfen schon ihre emotionale Reaktion zu dem, was du so tust, ausdrücken. Und auch da sind die anderen ja wieder ein Wir eines Kollektivs, das sie repräsentieren. Und da hast du ja auch so diese Mechanik von, du kannst quasi einen Dislike-Marker auf den Tisch legen, und das hat aber keinerlei wirklich mechanische Auswirkungen. Es ist nur so ein Versinnbildlichen von dieser nonverbalen Kommunikation, was auch irgendwie so ein ganz faszinierendes Element ist, dass du schon Kommunikation hast, dass du schon ausdrücken kannst, ob du Sachen gut oder schlecht findest, aber es eben nicht so das typisch rollenspielerische, wir diskutieren das jetzt aus ist.
Ja, du hast völlig recht. Es geht viel mehr als ein spannendes Dorf zu entwickeln, wo du dann nachher sagst, oh, wir haben ein tolles Dorf, da können wir unsere Rollenspielkampagne drin ansetzen, geht es darum zu erkunden, wie Gemeinschaften funktionieren. Und dementsprechend ist die Landkarte, die du zeichnest, wirklich mehr so eine emotionale Landkarte.
Naja, und als nächstes haben wir in unserer Liste dann ebenfalls ein Spiel, über das wir eine Folge gemacht haben, nämlich auch wieder in Staffel 5, Folge 10, Questlandia.
Von Hannah Schäfer und Evan Rowland. Da ist mittlerweile die zweite Edition erschienen. Die habe ich auch nochmal jetzt kurz quer gelesen, nachdem wir letztes Mal über die erste Edition gesprochen haben. Und da beim Durchlesen habe ich mich gefragt, ob das überhaupt hier hineingehört. Also ich glaube, wir sollten es nochmal ansprechen, weil das ist ein Spiel, das auch ein spielleitungsloses One-Shot-Spiel ist, das aber versucht, realistischerweise eher ein Two-Shot-Spiel, das versucht, das World-Building und das Spielen in der Welt in ein Spiel hineinzupacken. Und ich habe das Gefühl, in der zweiten Edition ist dieses Wir spielen Charaktere in der Welt noch wichtiger und zeitlich breiter geworden als das Bauen der Welt.
Ich finde eben gerade, ich habe die Second Edition bis jetzt noch nicht gelesen, sondern nur quasi in den Reviews konsumiert. Aber es, ja, so wie du sagst, es gehört als Spiel in diese Reihe, weil allein die erste Edition schon genau hineinpasst, aber mit der zweiten Edition halt auch aufzeigt, wie sehr diese Spiele immer um so ein Ding herumkreisen. Und dieses Ding kann eben in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen und dann wird die Grenze fließend und man kann sich die Frage stellen, ist das jetzt überhaupt noch ein Worldbuilding-Game oder nicht? Weil eigentlich hat es jetzt nur ein bisschen mehr, als eh die meisten Erzählrollenspiele an Worldbuilding drin haben. Und in anderen Fällen ist es sehr klar und das ist für mich auch irgendwie so, ja, das ist so das Thema hier. Es gibt so dieses Ding in der Mitte, das nur dadurch erkannt wird, dass du die Teile rundherum siehst und quasi das in der Mitte nicht. Und anhand dessen kannst du so ein bisschen einordnen, wo diese Spiele am Spektrum liegen und ob sie mehr dieser Idee von Worldbuilding entsprechen oder vielleicht nicht ganz so viel.
Kurz erklärt, wie das Spiel funktioniert. Du ziehst zufällig Karten und definierst so die Probleme der Welt sozusagen, die Troubles, Krieg, Revolution, Gesundheit, Ressourcen. Und dann geht es darum, Features and Norms festzulegen. Das heißt, was sind so die Regeln, was sind so die Traditionen einer bestimmten Welt? Es geht also stärker, und das sehen wir dann auch gleich beim nächsten Spiel, über das wir sprechen, es geht auch wieder stärker um sozusagen ideologische und identitätsgetriebene Dinge als um geografische Dinge. Ganz witzig hier ist, und das kommt dann in einem Spiel von Avery Alder, über das wir ja auch schon wieder gesprochen haben, stärker vor, ist, dass du Ownership übernimmst über gewisse Aspekte der Welt. Also du kannst sagen, die Elfen, die gehören mir. Ja, wenn Fragen gestellt werden zu den Elfen, darf ich diese Fragen beantworten. Das ist ganz witzig. Aber dann geht es sehr stark in Charaktere, die man schnell definiert und dann versucht, innerhalb von 3 Szenen pro Charakter wirklich so einen großen Story-Arc zu erzählen über diese Welt. Die Karte kommt dann schon wieder ins Spiel, weil du wirklich auch nach jeder Szene dann schaust, okay, wie hat diese Szene jetzt unsere Landkarte, unsere gefühlte Geografie der Welt verändert?
Frage an der Stelle, hast du eine Wahrnehmung oder Idee dazu, wann dieses Konzept von Ownership über Aspekte der Welt das erste Mal aufgekommen ist? Also ich bin mir relativ sicher, dass ich es in Questlandia das erste Mal gesehen habe und dass es dann eben in Belonging, Outside Belonging irgendwie noch ein größeres Thema geworden ist. Bis zu einem gewissen Grad ist ja grundlegend dieses PBTA, frage einfach mal die Spieler, ja auch schon ein paar davon nur weniger organisiert, im Sinne von, dir gehört dieses Thema.
Also DreamSQ in der ersten Variante ist ja auch schon ziemlich alt. Ich könnte jetzt also nicht sicher sagen, vielleicht liege ich da auch falsch, ob zuerst Questlandia oder zuerst DreamSQ in sozusagen der Ashcan-Variante diese Idee hatte, dass du in einem spielleitungslosen Spiel Aspekte des Plots verteilst.
Ja, guter Punkt.
Ja, müsste mal nein. Mal nachlesen. Schreibt es uns in die Kommentare, sagt man immer auf YouTube, oder?
Richtig.
Ja, unsere Community ist eh meistens schlauer als wir.
Absolut.
So, ich habe mir dann noch 2 Spiele angeschaut, von denen ich viel gehört habe. Die habe ich jetzt aber nur gelesen. Ich möchte es aber trotzdem kurz erwähnen. Und lustigerweise ist das eine Spiel eine Variante vom anderen. Hast du Downfall schon gespielt?
Nein.
Ich habe viel darüber gelesen, zum Thema eine neue Variante von Microscope-artigen Spielen, sozusagen. Das Spiel ist von Caroline Hobbs. Und der Schmäh dabei ist, dass du eine Welt spielst, die untergeht, und es geht eigentlich darum, den Fehler dieser Welt zu erkunden, der letztlich zum Ende der Welt führt. Und weiterer Schmäh ist, es ist ein Spiel für exakt 3 Personen. Also auch eine Seltenheit oder ich glaube eine Einzigartigkeit von diesem Spiel. Kurze Übersicht, was machst du? Du bestimmst mal, was ist denn eigentlich der Fehler, von dem wir hier sprechen wollen? Ist es Stolz, Gier, Rassismus, Eitelkeit, Nationalismus? Also so ganz menschliche Fehler, nicht irgendwie was Geografisches oder so, ein Vulkan. Und dann legst du Elemente fest, die ein Setting bestimmen können, und zwar jeder für sich geheim, deckst die auf und hast dann sowas wie Luft, Berg und Leere. Und die kombinierst du dann zu einem Ort und sagst dir, okay, wie schaut denn jetzt unsere Welt aus, wenn die Stichwörter sind Luft, Berg und Leere? Daraus definierst du dein Setting. Ist auch ganz witzig. Und dann kommt etwas vor, was ich in Questlandia auch sehr stark gesehen habe. Du bestimmst Traditionen. Also was ist in dieser Welt die Norm? Was sind Bestimmungen? Was sind kulturelle Eigenheiten, wo alle am Tisch alle drei eine Kategorie wählen und dazu jeweils eine Tradition zweimal erschaffen, eine Tradition. Eine andere Person bestimmt dann ein Symbol dazu. Also eine Tradition unserer Welt wäre zum Beispiel, oder sag mal, der katholischen Welt wäre, Tote werden in Särgen beerdigt. Und das Symbol dazu ist ein Kreuz. So was machst du dann halt, um zu sagen, okay, das ist die Norm, so funktioniert diese Welt, das ist der Normalfall. Und dann das eigentliche Spiel spielst du dann in Charakteren. Also es ist schon auch ein echtes Rollenspiel sozusagen, aber diese Charaktere sind sehr stark Symbol- und Archetyp-getrieben. Du hast Hero, Fallen und Pillar. Die erschafft man auch gemeinsam und spielt abwechslungsweise. Der Hero oder die Heroine, ja, ist halt die zentrale Figur in diesem Plot. Fallen ist die Repräsentanz dieses Fehlers, also wenn es hier um Eitelkeit geht, dann ist Fallen die Person, die die Eitelkeit weitertreibt und letztlich auch dazu führt, dass diese Welt daran scheitert. Und Pillar, die Säule, ist das gemeine Volk, sind die Leute, die sagen, ah ja, die Traditionen, die sind so und die müssen auch so bleiben. Die Szenen, die du dann spielst, funktionieren immer nach demselben Muster. Die Person, die gerade Pillar spielt, bestimmt die Tradition, die vom Fehler unterwandert werden. Ja, jetzt nehmen wir die Tradition her, Menschen werden in Särgen beerdigt. Der Fehler ist Eitelkeit. Wie unterwandert Eitelkeit diese Tradition? Vielleicht werden Menschen in Glassärgen auf ihre Gräber gestellt und vorher einbalsamiert. So, ja. Wie passiert das? Und dann setzt man eine Szene auf, wo Hero sich dagegen auflehnt, dagegen kämpft. Fallen spielt dann in der nächsten Szene eine Rolle und am Schluss gibt es eine Reflexion des Helden, der Heldin über das, was jetzt gerade passiert ist. Und da spielt man so zwei bis drei Runden, bis man sich einig ist, okay, die Welt ist jetzt eigentlich am Ende und dann gibt es nur noch einen Epilog, der den Zusammenbruch, den Kollaps dieser Welt beschreibt. Ich fand das super interessant, weil es nochmal einen Schritt weiter in diese emotionale Geografie geht, ja, wo es wirklich dann nicht mehr um Orte geht, sondern nur noch darum, wie funktioniert deine Gesellschaft und wie können wir einen Aspekt beleuchten, der diese Gesellschaft potenziell zerstören kann.
Ja, voll. Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, du hast gerade ein grandioses Bild in meinem Kopf gezeichnet, irgendwie so ein Friedhof mit nebeliger Stimmung, wo ein Glassarg neben dem anderen steht, wo lauter einbalsamierte Leichen drin sind. Sehr creepy, schön.
Ja, ja. Ja, das ist halt das Schöne. Also, das Spiel funktioniert nicht nur auf dieser symbolischen Ebene, sondern dadurch, dass du dann immer Szenen spielst, die aber so ritualistisch immer ähnlich funktionieren, das Personal sich aber ändert. Einmal spielst du Hero, einmal spiele ich Hero. Kann das sicher total stimmungsvoll und interessant werden.
Voll.
Und dann 2021 ist noch so ein Scene rausgekommen, dass ich jetzt zufällig in unserem Friendly Local Game Store, Shoutout an Planet Harry, tatsächlich in Print gefunden habe, nämlich An Altogether Different River von Aaron Lim.
Das habe ich interessanterweise schon gespielt.
Ah, na, erzähl, wie war es für dich? Oder soll man zuerst erzählen, was es ist?
Ja, ich versuche gerade mein Hirn zusammenzukratzen. Was mich damals in der Beschreibung angesprochen hat, war, dass es auf zwei verschiedenen zeitlichen Ebenen spielt. Es geht irgendwie um einen Ort, den es in einer vergangenen Version und in einer gegenwärtigen Version gibt. Und du spielst Charaktere, die aus quasi verschiedenen persönlichen Gründen entweder an diesem Ort geblieben sind, während er sich verändert hat, oder diesen Ort verlassen haben und dann wieder zurückkommen. Mhm. Und am Ende des Tages geht es dann eigentlich sozusagen darum, wie hat sich der Ort verändert, warum hat sich der Ort verändert, was hat das für eine Auswirkung auf die Charaktere und was ist sozusagen das Drama zwischen den Charakteren, das sich in diesem veränderten Ort ausdrückt. Das heißt also, du setzt gleichzeitig Elemente des Ortes, also so ein bisschen wie bei Quiet Year, wo du sagst, da gibt es jetzt ein Schiff und dort ist ein Riesenrad und ich weiß nicht was. Und mit diesen Orten verbunden und den Veränderungen, die an diesen Orten stattfinden, geht sozusagen das interne Drama der Charaktere einher. Also es gibt immer quasi die Veränderung des Ortes, ist immer der Grund, warum Charaktere beschließen zu gehen oder zu bleiben. Du hast dann natürlich sozusagen das Drama zwischen den Leuten, die geblieben sind und was das für Konsequenzen für sie hatte und die Leute, die gegangen sind und was das für die für Konsequenzen hatte und dass beide Seiten eigentlich nicht ganz nachvollziehen können, warum die andere Seite das tut, was sie getan hat. Und dann treffen sie eben aufeinander. Und das liefert sehr gutes Dramapotenzial für die gespielten Szenen. Das heißt also, in dem Spiel fand ich sozusagen den Übergang von Makro zu Micro und das Zooming hin und her sehr organisch. Vermutlich auch deswegen, weil du halt nicht eine ganze Welt baust, sondern eher nur einen Ort. Du baust schon noch so ein bisschen Welt drumherum, weil du natürlich auch erklären musst, warum Leute weggehen und was die dann gemacht haben, wenn sie weg waren und so weiter. Aber es ist weniger Fokus auf die ganze Kugel. Damit war sozusagen das Zooming in die jeweiligen gespielten Szenen hinein für mich relativ straightforward und hat einfach auch viel Drama geliefert. Also es ist ganz klar ein Erzählspiel, das Erzählrollenspiel. Das ist schon ein Erzählrollenspiel, weil du halt einen bestimmten Charakter spielst. Aber du verbringst viel Zeit damit, über das Drama, das zwischen den Charakteren existiert, zu erzählen und manchmal auszuspielen, wie die Charaktere miteinander interagieren. Aber es hat jetzt weniger so ein, du bist der Charakter, sag mir, was du tust, Ding. Und eine Session, die ich hatte damit, war super, super intensiv. Also sozusagen auch die Entwicklung der Charaktere, wenn sie dann aufeinandertreffen und herausfinden, warum die anderen getan haben, was sie getan haben und wie man damit umgeht, wie man das bewältigt und wie einen das verändert, war ziemlich heftiger Tobak.
Cool. Ja, spannend ist auch, dass du neben der Karte der Stadt der Vergangenheit eine Kopie machst der Karte der Stadt der Zukunft, die sich dann aber jeweils verändert mit den Elementen, weil die sehr unterschiedlich sind in der Zeitebene, und noch eine Beziehungskarte der Charaktere. Also da passiert sehr viel auf diesem Zettel, oder?
Ja, es war auch ein recht großer Zettel.
Ja, und übrigens, V-Handro, die wir in der letzten Folge interviewt haben, die hat sehr viel mit der Entstehung dieses Scenes auch zu tun gehabt, weil es tatsächlich... Cool. Ja, weil Aaron ist, glaube ich, aus Melbourne zurückgegangen nach Malaysia und dementsprechend waren die so in einer ähnlichen Community drin. Also, ja, kleiner Bezug, Selbstbezug zu unserer eigenen Folge.
Ja, sehr cool. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Spiel's mal. Ich glaube, du wirst viel Spaß damit haben.
Ja, es hat mich total angesprochen. Also, es schaut auch wunderschön aus. Das war der erste Grund, warum ich es eingepackt habe, aber ich hatte auch schon davon gehört. Und es ist bewusst übrigens wirklich eine Art Hack von Downfall oder, ja, ist zu viel gesagt, aber deutlich von Downfall inspiriert. Also, man sieht auch so ein bisschen durch die Spiele, wie die sich gegenseitig befruchtet haben.
Jetzt habe ich ja noch eine interessante Frage. Wo würdest du in dieser Diskussion um Weltenbauspiele, die wir jetzt gerade hatten, für dich ein Spiel wie Dialect einordnen? Weil es ist ja, eigentlich baut man ja keine Welt, aber ich finde, es fühlt sich trotzdem so ein bisschen nach Weltenbauspiel an.
Naja, du hast natürlich recht. Ich weiß auch nicht, warum ich das selber in der Vorbereitung ignoriert habe, weil natürlich, man spürt die Verwandtschaft zum Microscope. Oh, man geht auch über verschiedene Zeitalter und ergänzt Dinge und steigt in Szenen ein, mehr Szenen als beim Microscope. Und es ist auch quasi, glaube ich, mehr im Zentrum, diese Szenen. Der Unterschied ist halt einfach der, dass du die Elemente, die du für deine Gemeinschaft baust, sind halt Sprachelemente, sind halt Wörter, sind Ausdrücke, die sich über die Zeit auch wieder verändern. Und es ist halt interessant, weil ich vorher gesagt habe, dass du bei manchen dieser Spiele so eine ideologische, emotionale Menschenlandkarte baust, statt nur der geografischen. Und wenn du das so denkst, dann ist natürlich Dialekt genau perfekt für diese Reihe.
Ja, aber das habe ich nämlich gerade auch gefragt, ob so in Wirklichkeit, also so Microscope als das Spiel, das sich eher die geschichtliche Ebene anschaut, Ruhiges Jahr, das sich die Community-Ebene anschaut, Dialekt, das sich die sprachliche Ebene anschaut. Es wäre vielleicht mal ein interessantes Experiment, quasi mit dem Versuch, ein und dieselbe Welt zu bespielen, verschiedene dieser Weltbuilding-Spiele zu machen und zu schauen, ob sich das irgendwie ergänzen kann und man dann tatsächlich am Ende irgendwie eine recht spannende, detaillierte Welt rauskriegt. Oder ob sich das eher im Weg steht.
Du machst jetzt eigentlich den perfekten Übergang zu unserer nächsten Folge, weil wir reden ja über In This World. Und In This World, da hat Ben Robbins uns ja auch im Interview gesagt, der Knackpunkt für dieses Spiel war, dass ihm eingefallen ist, hey, wir können auch in einer Session mehrere Welten machen und dann ein Thema in Form von verschiedenen Welten erkunden und dann wird's besonders spannend. Also ich glaube so, vielleicht jetzt nicht eben geografisch eine Welt, sagen wir, ja, wir machen jetzt Herr der Ringe mit Dialekt, kann vielleicht auch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob ich so große Lust darauf hätte, sondern eher thematisch und sagst, okay, wenn das Thema Eitelkeit jetzt unser Thema war, das wir erkundet haben in Downfall, wie würde das ausschauen, wenn wir dieses Thema im Microscope erkunden oder in An Altogether Different River? Also das fände ich super interessant und es ist ja auch definitiv so, dass solche, wie soll ich sagen, urmenschlichen Themen, Archetypen, Emotionen, moralischen Fragen einfach in allen diesen Spielen drinstecken, weil sie halt eben urmenschlich sind und weil sie Stories schreiben.
Voll. Ich sehe schon, wir müssen noch eine neue Minicon machen.
ja, allermindestens.
Ja gut, wir haben uns also jetzt eine Reihe von, eigentlich gar nicht so wenig, also wir haben über Legacy gesprochen, wir haben über Microscope gesprochen, über Ein ruhiges Jahr, Questlandia, Downfall, An Altogether Different River, Dialect, es ist doch schon einiges an Erzählrollenspielen, die in dieses Thema Weltenbau hineinpassen.
Ja, genau. Und meine Top-Erkenntnis ist eigentlich, was mir vorher gar nicht bewusst war, aber jetzt offensichtlich, dass es selten um die Geografie geht hier, sondern wirklich um ein Erschaffen und Erkunden einer Welt beziehungsweise eher einer Gesellschaft im narrativen Sinne, will heißen, was prägt diese Welt, was verändert diese Welt, was tut es mit den Menschen, mit den Gesellschaften, mit den Gemeinschaften in dieser Welt und auch dieses Zoomen, was du erwähnt hast, ja, also auch irgendwie den Sprung zu schaffen von wie verändern diese weltbewegenden Ereignisse auch individuelle Schicksale, wie hängen diese beiden Dinge zusammen, das Mikro und das Makro. Also ich glaube, das ist eigentlich das, wo Microscope etwas angeschoben hat, wo jetzt da die 5, 6, 7 weiteren Spiele, die wir besprochen haben, mit unterschiedlichen Blickwinkeln und unterschiedlichen Zielen drauf eingegangen sind.
Mal wieder das perfekte Schlusswort von Markus. Ja, ich glaube, ich hätte ansonsten nur noch hinzuzufügen, dass für mich so eine der bisschen unerwarteten Erkenntnisse, die aus dem Ganzen rausgekommen sind, ist, so wie du sagst, die Geografie ist eigentlich nie das Thema, aber Karten als, unter Anführungszeichen, nonverbale Mitschrift der anderen Ebenen, um die es eigentlich geht, sind durchaus ein interessantes Stilmittel, das in viele dieser Spiele hineinpasst. Also egal, ob das Thema jetzt Community, Sprache oder Flaws ist, man kann alle diese Dinge mitprotokollieren und verorten aufgrund von quasi physikalischen Details oder geografischen Details. Und das produziert natürlich auch ein interessantes Artefakt aus diesen Spielerunden.
Ja, voll. Du hast sehr oft am Schluss dann ein Tischbild, das du fotografieren kannst und wo du sagen kannst, das war unser Spiel. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Aspekt dieser Spiele.
Und ich glaube, da ist das Wichtige auch einfach, wer immer solche Spiele spielt und Angst davor hat, Karten zeichnen zu müssen, don't. Es geht nicht darum, eine Karte zu zeichnen, es geht nicht darum, ein schönes Schlusswerk zu haben, sondern es geht darum, Informationen zu kodifizieren. und das, da ist es vollkommen egal, wie es ausschaut, die Leute, die beteiligt waren, werden das anstarren und werden Emotionen dazu haben. Danke fürs Zuhören, das war die 10. Folge der 11. Staffel 3W6.
Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi@3w6fm oder auf unserem Discord-Server.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.